Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Diese Sportart ist vielen ein Rätsel, aber Millionen und Abermillionen lieben sie, vor allem in Indien. Die nächsten Minuten geht es hier um Cricket, für junge Leute eine Chance, sozial aufzusteigen, aber auch eine hochbrisante politische Angelegenheit, wenn es gegen den ungeliebten Nachbarn, wenn es gegen Pakistan geht. Am 5. Oktober beginnt die Weltmeisterschaft, eben in Indien. Ronny Blaschke beginnt sein Feature in Kalkutta, heute auch Kolkata genannt. Ein Spiel als Spiegel, Cricket und die indische Gesellschaft.
Mit seinen 4 Quadratkilometern gilt der Maidan in Kalkutta als der größte öffentliche Park Indiens. Es dauert fast 2 Stunden, um die Fläche einmal abzulaufen. Im Westen wird der Park durch einen Mündungsarm des Ganges begrenzt. Im Osten liegt das Geschäftsviertel von Kalkutta. Der drittgrößte Ballungsraum Indiens dürfte bald 20 Millionen Einwohner zählen. Aber hier auf dem Maidan ist von Hektik wenig zu spüren. Bereits am Vormittag liegt tropische Hitze über dem Maidan. Durch die dichte Dunstglocke kann man die Sonne nur noch erahnen. Ein Hirte treibt seine Schafsherde von einer Wiese zur nächsten. Jugendliche stecken mit ihren Rucksäcken Spielfelder ab. Für Hockey, für Fußball und vor allem für Cricket.
Bengal, it's in India, the craze for cricket is, you know, like anything.
In Indien ist die Begeisterung für Cricket größer als alles andere. Die Leute sind verrückt danach. Wir verehren Cricket.
In India, we worship cricket.
Amber Roy, früher Profispieler und heute Trainer einer Jugendmannschaft. Er sitzt mit durchgedrücktem Rücken auf einem Gartenstuhl und zieht seine Mütze ins Gesicht. Vor ihm schwärmen seine Spieler auf dem Feld aus und bekleiden ihre Positionen. Die meisten sind auf dem Land aufgewachsen und wurden von Talentscouts entdeckt. Nun in Kalkutta trainieren sie für den Durchbruch und hoffen auf eine lukrative Karriere. Ein schwieriges Unterfangen, sagt Trainer Amber Roy, aber nicht unmöglich.
It's like we started watching TV.
Wir wachsen seit der Kindheit mit Cricket auf. Es wird überall im Fernsehen gezeigt. Rund um dieses Spiel ist eine riesige Industrie entstanden. Medien, Filme, Werbung. Man kann als Profispieler im Cricket viel Geld verdienen. Wer sind denn die Berühmtheiten in unserem Land? Filmstars, Cricketspieler und Politiker.
Auf dem Maidan sind nur noch wenige Flächen frei. Cricketspiele, soweit das Auge reicht. Die Spieler klopfen sich den Staub von ihren Trikots und motivieren sich mit lautem Klatschen. Mit großer Vorfreude blicken sie auf die Cricket-Weltmeisterschaft, die in diesem Oktober und November in Indien stattfinden wird. Auch in Kalkutta. Für Amber Roy ist Cricket aber nicht nur Spaß, sondern auch Element der Bildung. Er erläutert seinen Spielern gern, wie die britische Kolonialmacht das Spiel im frühen 18. Jahrhundert nach Indien brachte.
Am Anfang spielten ausschließlich britische Soldaten und Kolonialisten Cricket. Sie erlaubten es den ärmeren Indern nicht mitzumachen. Die Inder schauten zu, ihre Leidenschaft wuchs. So entwickelten sie ihre eigene Version von Cricket.
Von den Spielfeldern der Freizeitteams sind es 30 Gehminuten bis zur südlichen Spitze des Maidans. Hinter einer metergroßen Hecke erhebt sich der gotische Turm der St. Paul's Kathedrale. Daneben öffnet sich ein Garten mit Palmen, Statuen, künstlich angelegten Seen. Im Zentrum das Victoria Memorial. Ein weißes Gebäude mit Marmorböden, Freitreppen und Kuppel. Mächtige Kolonialbauten wie diese erinnern an die Vergangenheit von Kalkutta als langjährige Hauptstadt von Britisch-Indien. An der Schwelle zum 20. Jahrhundert, zur Zeit der größten Ausdehnung, erstreckt sich das britische Empire auf 1/4 der weltweiten Landfläche. Unter den 300 Besitzungen des Vereinigten Königreiches gilt der indische Subkontinent als Juwel. Schon seit dem 17. Jahrhundert verschiffen englische Kaufleute wertvolle Stoffe und Gewürze von hier nach Europa. Ihr wichtigster Handelsposten ist Kalkutta im Nordosten des Subkontinents, in der tropischen Region Bengalen.
Bengalen war eine Brutstätte für Malaria und Cholera. Die englischen Händler und Missionare, die ohne ihre Familien hergekommen waren, wurden häufig krank.
Die Historikerin Basudita Basu befasst sich mit der gesellschaftlichen Rolle des Sports in der britischen Kolonialzeit.
Die medizinische Versorgung war nicht sehr fortschrittlich. Die Briten mochten Indien nicht sonderlich. Es war heiß. Daher begannen viele von ihnen mit Sport, zum Beispiel mit Cricket, als Zeitvertreib und vor allem, um ihr Immunsystem zu stärken.
Ob Zugverkehr oder Bildung, Medizin oder Unterhaltung. Die britischen Kolonialherren legen großen Wert auf Rassentrennung. Auch in den frühen Sportclubs von Kalkutta wollen englische Soldaten, Missionare und Lehrer unter sich bleiben, berichtet Basudita Basu.
Die Bengalen wurden von den Briten als verweichlicht angesehen. In ihren Augen waren die Einheimischen zu schwach für die Armee oder für die Sportvereine. Die Bengalen waren Untertanen, nicht mehr.
But thoughts of home bring us to the greatest story of all. The inspiring tale of a little nation that has encompassed the world.
Mitte des 19. Jahrhunderts leben 250 Millionen Menschen in Indien. Nur 90.000 kommen aus Großbritannien. Die Kolonialherren, die sich vor Aufständen fürchten, sind auf Unterstützung der Einheimischen angewiesen. Sie heuern zehntausende indische Söldner an und sie kooperieren mit den Maharajas. Diese lokalen Fürsten dürfen formell eigenständig bleiben, doch sie müssen Abgaben leisten.
Die Kollaborateure durften zunehmend auch an Sportwettbewerben teilnehmen. Im Cricket oder im Fußball sollten sie sich Disziplin und Teamfähigkeit aneignen. Die Briten nutzten den Sport, um sich in der indischen Elite gehorsame Diener heranzuziehen. Obedient servant of the ruler.
Anfang des 20. Jahrhunderts wächst die indische Unabhängigkeitsbewegung. Millionen Inder wollen sich nicht mehr unterdrücken lassen. Sie erobern sich eigene Räume, gründen Cricket- und Fußballmannschaften. Die Briten können diese Sportbegeisterung der Einheimischen nicht mehr stoppen, erzählt die Historikerin Basudita Basu.
Die Briten zeigten nun paternalistisches Wohlwollen. Das Konzept von White Man's Burden setzte sich durch. Die angebliche Bürde des weißen Mannes, die unterentwickelten Inder in die Moderne zu führen. Die Briten herrschten noch immer, aber sie taten so, als würden sie Indien etwas Gutes tun.
Ab den 1920er Jahren bilden sich Cricket-Teams entlang religiöser Linien. Bei Turnieren spielen Hindus oft gegen Muslime. Bald kommt es auf den Plätzen zu Hassreden und Gewalt.
August 15, 1947, Independence Day for India.
1947 die Unabhängigkeit. Der Subkontinent wird in zwei Staaten geteilt, in das mehrheitlich hinduistische Indien und in das vorwiegend muslimische Pakistan. Vertreibung, Flucht und Verfolgung kosten mehr als 1 Million Menschen das Leben. Zwischen Indien und Pakistan entsteht ein Konflikt mit globalen Folgen. Doch Cricket erweist sich als ein Mittel der Diplomatie. 1952 spielt die pakistanische Auswahl erstmals in Indien. Zwei Jahre später ist das indische Team in Pakistan zu Gast.
India can do it. Skipper Kapil Dev and the Indian cricket team.
1983 findet die Cricket-Weltmeisterschaft in England statt. Zum ersten Mal gewinnt Indien das Turnier. Der Jubel ist groß. Für viele Inder ist der Prozess der Dekolonialisierung damit abgeschlossen, berichtet der Politikwissenschaftler Avib Shuhalda, der die Verbindungen von Cricket und Politik erforscht.
And when you beat your ex-colonial masters who introduced the game to you and you
Der Sieg gegen die einstigen Kolonialherren in ihrem eigenen Land war eine historische Errungenschaft. Die Popularität von Cricket in Indien wuchs. Die politischen Eliten interessierten sich zunehmend für den Sport. Cricket wurde zu einer Bühne für den Konflikt mit Pakistan.
India and Pakistan fighting political battles.
1991, vor einer Partie zwischen Indien und Pakistan, graben indische Nationalisten das Spielfeld in Mumbai, früher Bombay, um. Das Spiel muss verlegt werden. Mitunter werden Testspiele zwischen den Rivalen von den Regierungen untersagt, zum Beispiel während der indisch-pakistanischen Kriege 1965, 1971 und 1999. Avib Shuhalda.
Indien gegen Pakistan. Das Potenzial an finanziellen Einnahmen durch Sponsoren und TV-Vermarktung ist so groß, dass man nicht lange auf diese Spiele verzichten möchte. Daher fanden sie in politisch schwierigen Zeiten oft auf neutralem Boden statt. Zum Beispiel in Toronto oder Dubai, wo viele indische und pakistanische Einwanderer leben. So konnte man den Wettbewerb am Leben halten.
In der Regel folgen nach Eskalationen zwischen Indien und Pakistan wieder Phasen der Annäherung, die Cricket-Diplomatie. Anfang des neuen Jahrtausends beteiligen sich indische und pakistanische Spieler an einer Kampagne gegen Kinderlähmung. 2004 sammeln sie Spenden für die Opfer des Tsunami in Sri Lanka. Im selben Jahr reist das indische Nationalteam zum ersten Mal nach 15 Jahren wieder nach Pakistan. Der Politikwissenschaftler Avib Shohalda.
Diese Spiele sind heute als Freundschaftsserie bekannt. Damals überreichte der indische Premierminister Vajpayee dem Kapitän der indischen Mannschaft einen Cricketschläger mit der Aufschrift: Nicht nur das Spiel, sondern auch die Herzen gewinnen. Es gab zu jener Zeit Sicherheitsbedenken und die Sorge vor Terroranschlägen in Pakistan, zum Beispiel in der Stadt Karachi. Trotzdem reiste das indische Team für ein Spiel nach Karachi. Eine Botschaft des guten Willens.
Agreed to play a one day international in Karachi, thereby sending a goodwill message.
Doch die Stimmung schlägt um. 2008 eine Anschlagsserie pakistanischer Islamisten in Mumbai mit mehr als 160 Toten. 2009 ein Angriff auf das Cricket-Team von Sri Lanka im pakistanischen Lahore. Die indische Regierung untersagt Cricketspiele des Nationalteams in Pakistan.
Many Pakistani cricketers played for Indian franchises.
Lange haben pakistanische Cricketspieler auch für Vereine in der indischen Liga gespielt. Aber nach den Terroranschlägen 2008 war damit Schluss. Nur ein pakistanischer Spieler durfte noch einreisen, allerdings mit seinem britischen Pass. Alle anderen mussten draußen bleiben. Bis heute.
Participating in the IPL.
I'd now like to request the two honorable prime ministers to do the lap of honor.
Cricket in Indien ist politisch durch und durch. Im März dieses Jahres empfängt die indische Mannschaft das Team aus Australien in Ahmedabad, im Westen des Landes. Vor der Partie fährt ein Wagen mit einem Podest um das Spielfeld herum. Darauf stehen und winken Australiens Premierminister Anthony Albanese und Indiens Premier Narendra Modi. Auf dem Wagen steht eine Botschaft: Freundschaft durch Cricket. Das Stadion von Ahmedabad ist mit 132.000 Plätzen das größte Cricket-Stadion der Welt. Es trägt seit 2021 den Namen von Narendra Modi und liegt in seinem Heimatbundesstaat Gujarat. Für das Spiel gegen Australien gingen zehntausende Tickets an Mitglieder von Modis Partei, an die hindu-nationalistische BJP. In Indien gehören von 1,4 Milliarden Einwohnern 14% dem Islam an. Im politischen Klima unter Modi, der seit 2014 regiert, haben Anfeindungen gegen Muslime zugenommen. Es dürfte kein Zufall sein, dass nun bei der anstehenden Cricket-Weltmeisterschaft das Spiel zwischen Indien und Pakistan in Ahmedabad stattfinden soll, in der politischen Heimat Modis. Wieder werden Medien das Duell als politisches Drama betrachten, sagt Avib Shohalda. Aber
es gab auch zahlreiche muslimische Spieler in der indischen Mannschaft, zum Beispiel Zahir Khan oder Mohammed Kaif. Sie haben großen Anteil daran gehabt, dass das indische Team auch gegen Pakistan erfolgreich war.
In Indien ist Cricket eine Bühne für Politik, Kultur, Wirtschaft. Und es gibt nur wenige Orte, an denen das so deutlich wird wie in Kalkutta. An der nördlichen Spitze des Maidans, des großen öffentlichen Parks, ragen Flutlichtmasten in den Himmel. Hier liegt Eden Gardens, das drittgrößte Cricketstadion der Welt. Die Fassade ist mit Malereien verziert. Darauf zu sehen sind Fans, die ehrfürchtig zu ihren Sporthelden aufschauen. Auf der Fläche von Eden Gardens wurde in den 1860er Jahren erstmals Cricket gespielt. Seither wurde das Gelände erweitert und umgebaut, vergrößert und renoviert. Und mit jedem Jahrzehnt wuchs die Bedeutung des Stadions.
And in those days, Als ich zur Schule ging, vor 40 Jahren, habe ich meine ersten Spiele in Eden Gardens verfolgt. Das Stadion war ausverkauft mit 80.000 Menschen. Die Leute kamen morgens um 9.30 Uhr und gingen erst am späten Nachmittag wieder nach Hause. Wir haben Frühstück, Mittag und Snacks im Stadion gegessen.
Snehashis Ganguly ist Präsident des Cricketverbandes von Westbengalen, also jenes Bundesstaates, in dem Kalkutta die Hauptstadt ist. Ganguly gehört zu den einflussreichsten Sportfunktionären Indiens.
Für uns ist das Liebe und Leidenschaft. Früher sind mein Vater und ich abends rund um Eden Gardens spazieren gegangen. Wir haben auf den Grünflächen Cricket gespielt.
In den Katakomben von Eden Gardens hat Snehashis Ganguly ein großes Büro. An den Wänden hängen Gemälde mit Cricket-Motiven. Ganguly ist ehrenamtlich im Cricket-Verband aktiv. Im Hauptberuf leitet er ein millionenschweres Verpackungsunternehmen. Funktionäre wie Snehashis Ganguly machen deutlich, wie sehr Cricket in Indien mit der Wirtschaft verbunden ist.
Uns steht eine gute Summe Geld zur Verfügung, eine sehr gute Summe. Deshalb kommen auch professionelle Spieler aus der ganzen Welt zu uns.
Snehashis Ganguly spricht von der Indian Premier League, IPL, der wichtigsten Cricket-Liga der Welt. Allein der Verkauf der Medienrechte sicherte IPL in den kommenden 5 Jahren 6,4 Milliarden Dollar. Eine Unternehmensgruppe bezahlte knapp 1 Milliarde Dollar, um im nordindischen Lucknow einen weiteren Club gründen zu dürfen. Damit gilt die Indian Premier League als zweitlukrativste Sportliga der Welt nach der American Football League NFL. Snehashis Ganguly.
Der Vorteil des Sports ist die große Reichweite. Damit können Unternehmen ihre Produkte bewerben. Begehrt sind die Vermarktungsrechte im Stadion. Es gibt Werbemöglichkeiten auf den oberen Rängen und unten in der Nähe des Spielfeldes. Wichtig ist für die Unternehmen, dass ihre Marken im Fernsehen auftauchen.
Geo India.
Die Indian Premier League symbolisiert den Aufstieg Indiens. 2010 war sie die erste Sportliga, die auf YouTube übertragen wurde. Zu ihren wichtigsten Sponsoren gehören ein Stahlunternehmen, eine Finanz-App, ein Anbieter für Online-Fortbildungen. Und aus dem Ausland drängen Staatskonzerne aus Katar und Saudi-Arabien auf den indischen Cricketmarkt. Das Besondere an der IPL: eine Saison dauert nur 2 Monate und besteht aus 74 Spielen, erzählt Funktionär Snehashis Ganguly.
Bei uns gibt es Auktionen, das heißt, dass die Vereine ihre Spieler ersteigern können. Es fließt sehr viel Geld durchs System. Doch letztlich sind die besten Spieler aus aller Welt in Indien aktiv. Sie kommen zum Beispiel aus England oder Australien. Die IPL sichert vielen Menschen direkt oder indirekt den Lebensunterhalt. Directly or indirectly.
Früher waren es Romane, Bollywood-Filme und Gedichte, in denen Cricket thematisiert wurde. Heute sind es in den Stadien spektakuläre Shows mit Lichtdrohnen und Tanzchoreografien. Funktionärsträger wie Snehashis Ganguly vermeiden Themen, die das Milliardengeschäft Cricket und damit auch die indischen Eliten in ein schlechtes Licht rücken könnten. Zum Beispiel die Einschränkung der indischen Medien, die immer weiter zunimmt. Unter der Regierung von Narendra Modi ist Indien in der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen auf Platz 161 gefallen, von 180 bewerteten Staaten.
Die Regierung hat den Druck auf Institutionen erhöht, die unabhängig sein sollten. Anhänger von Modi und seiner Partei wurden in Gericht und Medien berufen.
Die Aktivistin Tarika Tandon nutzt Sport als Plattform für soziale Themen.
In sozialen Medien müssen wir genau darauf achten, welche Inhalte wir veröffentlichen. Die Behörden beobachten auch, ob NGOs Förderung aus dem Ausland bekommen. Vielleicht bewegen wir uns mit dem Thema Sport etwas unter dem Radar. Und unser Projekt ist relativ klein.
Tarika Tandon ist in Delhi aufgewachsen und hat in Kanada Politikwissenschaft studiert. Seit der Pandemie ist sie zurück in ihre Heimatstadt und arbeitet für Pro Sport Development, eine NGO, die sich mit Sport für benachteiligte Jugendliche einsetzt. Als eine von wenigen Aktivistinnen befasst sie sich mit einem besonders sensiblen Thema der indischen Gesellschaft, dem Kastenwesen. Dabei handelt es sich um eine hierarchische Gliederung der hinduistischen Gesellschaft, die ihren Ursprung im 2. Jahrtausend vor Christus haben soll. Der indische Staat hat diese Rangordnung offiziell abgeschafft und auch die Sportverbände betonen Gleichberechtigung.
Alle reden ständig darüber, dass der Sport ein verbindendes Element habe. Angeblich spielen Hautfarbe, Geschlecht und Kaste keine Rolle. Aber das ist nicht wahr.
After two millennia, India's Untouchables have had enough.
Am unteren Ende des Kastenwesens stehen die sogenannten Unberührbaren, auch bekannt als Dalit, die Niedergetretenen. Die Dalit mussten sich jahrhundertelang mit unreinen Berufen begnügen. Als Wäscher und Schlachter, als Müllsammler und Reiniger von Latrinen. Tarika Tenton recherchiert, wie sich das Kastenwesen auf den Sport auswirkt.
Die Unberührbarkeit wird an vielen Orten noch immer praktiziert. Das kann man vor allem im Kontaktsport und in Teamsportarten beobachten. Dort werden Dalit häufig ausgegrenzt.
Seit mehr als 90 Jahren existiert die indische Cricket-Auswahl. Unter den rund 300 Spielern, die seither zum Einsatz kamen, waren nur 4 Dalit. Das liege auch an der Segregation der Gesellschaft, sagt Tarika Denton. In riesigen Metropolen wie Delhi, Mumbai oder Kalkutta kommen wohlhabende und benachteiligte Familien fast nie in Kontakt. Sie leben in unterschiedlichen Vierteln, ihre Kinder besuchen unterschiedliche Schulen, Kinos oder Sportstätten.
Für manche Parks werden Sicherheitskräfte engagiert, um arme Menschen fernzuhalten. Auch sonst kostet der Zugang zum Leistungssport Geld. Die Mitgliedsgebühren, die Fahrtkosten zum Trainingszentrum und die Ausrüstung.
In indischen Filmen, Serien und Medien wird Cricket als der Sport beschrieben, auf den sich in der Gesellschaft alle einigen können. Eine Volksbewegung. Aber wenn man geduldig über den Maidan in Kalkutta läuft und die Spielfelder beobachtet, dann merkt man schnell, eine Hälfte der Bevölkerung bleibt außen vor. Mädchen und Frauen.
Die allgemeine Wahrnehmung ist, dass Frauen nicht an vermeintlich maskulinen Sportarten teilnehmen sollten. Stattdessen sollten sie sich auf angeblich feminine Sportarten konzentrieren, Badminton, Tischtennis oder Schwimmen.
Die Pädagogin Supana Bhattacharya bildet in Kalkutta angehende Lehrerinnen aus. Seit ihrer Jugend hat sie unterschiedliche Sportarten ausprobiert, auch Cricket.
Wenn ich an meiner Uni herumfragen würde, wo ausschließlich junge Frauen studieren, wer kennt eine indische Cricket-Nationalspielerin beim Namen? Nur wenige hätten eine Antwort parat. Sie interessieren sich nicht für Frauen-Cricket.
Westliche Medien blicken mit Ehrfurcht nach Indien. Geht man nach dem Bruttoinlandsprodukt in absoluten Zahlen, so liegt Indien unter den größten Volkswirtschaften auf Rang 5. Aber rund ein Drittel der indischen Bevölkerung lebt in Armut, mit Folgen für den Sport.
We do have talent here. There's no dearth of talent.
Es gibt so viele Talente hier, aber sie werden nicht gefördert. Ich war neulich an einer Schule in einem Vorort von Kalkutta. Viele Mädchen sind dort an Cricket interessiert, aber es fehlen die Ausrüstung und die Sportanlagen. Also spielen sie auf der Straße. Wir brauchen in Indien eine groß angelegte Sportstrategie.
Indien, das bevölkerungsreichste Land der Welt, liegt im historischen Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele nur auf Rang 49. Das indische Fußballnationalteam hat noch nie an einer Weltmeisterschaft teilgenommen. In Indien interessieren sich Politik, Medien und Wirtschaft für Cricket. Alles andere scheint nicht zu existieren.